Ehre sei dir. Danke, Jesus. Amen.
Amen.
Guten Morgen. Schön, bei euch in Langenfeld zu sein. Ich soll mich noch kurz ein paar Worte zu mir selbst sagen. Also ich heiße Johannes Schneider, bin 44 Jahre alt. Bin 44 Jahre alt, verheiratet mit Johanna und wir haben gemeinsam 4 Kinder im Alter von 19 bis fast 10. Also unser Nesthäkchen haben wir dabei. Die anderen, die sind schon selbstständig irgendwie. So ist das. Das Loslassen hat angefangen. Und das ist nicht immer einfach für Eltern, aber das ist ein guter Schritt, loszulassen. Ja, wir haben ja einen spannenden Tag heute, Muttertag. Wir haben schon den Müttern gratuliert. Ich finde das ganz wichtig, dass wir das tun. Warum? Weil ich beobachte viele junge Leute, die sich bei uns auf der Schule bewerben und ein Studium anfangen wollen, die eine Berufung empfinden. Und dann gibt es ja so verschiedene Kriterien, nach denen man beurteilt, was für eine Persönlichkeit ist es, was für eine Perspektive schätze ich für diese Person ein und so weiter und so fort. Und ich kann euch eins sagen, nach fast 20 Jahren jetzt als Lehrer gibt es einen Faktor, den ich am allermeisten inzwischen achte. Und das ist das Elternhaus, wo Leute herkommen. Kein anderer Faktor beeinflusst einen Menschen so stark, kein anderer, wie der Faktor deine Eltern, die dich geprägt haben, oder du als Mama oder Papa, der du Kinder prägst. Deswegen danke, dass du dir für Zeit, Energie, Kraft, Tränen, Leid, all das auf dich nimmst, weil niemand sonst in deinem Leben wird dich so sehr gebrauchen wie deine Kinder. Niemand sonst wird so sehr geprägt von dir und wird so eine Prägung bekommen, wie du die deinen Kindern geben kannst. Das ist ein Big Job, ja, ein ganz, 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 ganz zentraler Punkt. Deswegen nochmals ein großes Dankeschön auch von meiner Seite. Ich glaube, dass Gott das auch sehr, sehr ehrt, diese Aufgabe. Ein zweites, wir haben heute Wahltag, zumindest bei euch in NRW. Und ich möchte euch sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass wir in einem Land leben dürfen, wo es uns so gut geht, wo wir so viel Freiheit haben, wo wir das Evangelium frei verkündigen dürfen und gleichzeitig so viel Wohlstand haben wie in unserem Land. Das ist alles nicht selbstverständlich und es ist auch nicht selbstverständlich, dass es so bleibt. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, nicht nur über unsere Politiker und so weiter zu schimpfen, sondern für sie zu beten und zur Wahl zu gehen. Ja, heute Wahl zu gehen. Ich darf heute nicht wählen, weil ich aus Hessen komme, aber ihr dürft wählen. Das ist ein hohes Privileg. Geht wählen. Also ein Christ, der nicht wählen geht, mit dem möchte ich mich gerne unterhalten nachher. Ja. Jesus, wir beten auch jetzt heute nochmals ganz in diesem Augenblick als Gemeinde für diese Wahl hier in NRW. Wir beten, dass du uns die richtige Regierung schenkst, Herr. Wir beten, dass du Personen in Macht bringst oder in Macht setzt, die dran sein sollen, Herr. Wir segnen unser Land, wir segnen dieses Bundesland, Herr. Und wir beten, Herr, dass es ihm gut geht. Und vor allen Dingen beten wir, dass wir Freiheit weiterhin haben, um dein Evangelium zu verkündigen. Herr, schenk du unserem Land eine Heimsuchung des Himmels im Namen Jesu. Darum beten wir an diesem Tag ganz besonders auch für NRW. Amen. Amen. Ja, wir feiern Gottesdienst, wir singen Lieder und nennen einen Namen immer wieder. Dieser Name heißt Jesus. Er ist unser Held, den feiern wir. Und es gibt einen Grund, warum wir ihn feiern. Wie alle anderen Helden, die man sonst so in der Weltgeschichte feiert. Ich meine, jeder von euch ist vielleicht schon mal im Kino gewesen und da gibt es ja solche Typen wie Bruce Willis und so weiter, die dann irgendwie das Unschaffbare schaffbar machen und so weiter, die blutig und halb tot noch irgendwie den Sieg davontragen. Und dann gehen wir raus und denken, wow, was für ein Hammertyp ist das und so weiter. Und wir identifizieren uns mit diesen Helden. Aber es gibt einen Held, der größer ist als alle anderen Helden. Und das ist Jesus Christus. Jesus Christus. Und deswegen feiern wir ihn. Deswegen feiern wir ihn. Deswegen lieben wir ihn. Weil er nicht nur auf einer Kinoleinwand irgendeine Show darstellt, sondern in Wirklichkeit diese große Heldentat vollbracht hat, die kein anderer hätte schaffen können. Jesus Christus hat den Himmel verlassen, ist ans Kreuz gegangen, hat wirklich alles auf sich genommen, damit du und ich eine Ewigkeit mit ihm haben dürfen. Und ich möchte euch diesen Jesus Christus heute Morgen vorstellen, in ein paar Minuten ihm etwas näher euch bringen, weil er ist die leidenschaftliche Liebe meines Lebens. Er ist die Person, die meinem Leben Perspektive gegeben hat. Er ist die Person, die ich über alles andere verehre und mein Leben anvertraut habe. Und ich möchte heute Morgen in ein paar Minuten, danke für die Minuten, die ich habe, euch diesen Jesus Christus etwas näher bringen. Und ich hoffe, dass in diesem Vormittag Gottesdienst entweder deine Liebe ganz neu leidenschaftlich zu ihm entbrennt, dass du denkst, ja, ich weiß, warum ich diesem Jesus Christus mein Leben anvertraut habe. Und wenn sie hier sind zum ersten Mal oder zum zweiten oder dritten Mal, aber immer noch so am Fragen sind, ob dieser Jesus Christus wirklich etwas ist für sie, dann ist mein Gebet heute Morgen, dass er sich ihnen offenbart. Super. Okay, das geht auch so. Ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte, die diesen Jesus Christus vorstellt. Und zwar ein Bestseller, das Markus-Evangelium. Also ein junger Mann, der hat ein Buch geschrieben. Dieses Buch hat sich seitdem in zig Sprachen wurde es übersetzt. Es ist 2000 Jahre alt, es ist hochaktuell und er stellt diesen Jesus Christus vor. Diesen Jesus Christus, den wir heute Morgen so besungen haben. Und es gibt eine Vokabel in Markus-Evangelium, ein Wort, was nur zweimal vorkommt. Ein Begriff, der nur zweimal in diesem Markus-Evangelium vorkommt. Und dieser Begriff heißt zerreißen oder aufreißen. Im Griechischen heißt es schizo, da kommt unser deutsches Wort schizophren her, also etwas Zerrissenes, etwas in Zweigeteiltes. Stellt euch mal vor, man kann vornehm eine Tür aufmachen oder man kann eine Tür aufreißen, so heißt es in unserer Sprache. Etwas wird aufgerissen. Wenn wir das Wort aufreißen hören, da steckt irgendwie eine Dringlichkeit, eine Dynamik drin, eine Kraft drin, eine Eile drin. Und genau dieses Wort benutzt Markus zweimal in seinem Evangelium. Einmal am Anfang des Markus-Evangeliums und einmal am Ende. Warum gerade an diesen zwei Stellen, an zwei Schlüsselstellen? Und diese möchte ich mit euch heute Morgen anschauen. Die erste Stelle ist in Markus Kapitel 1 und Vers 9 bis 11. In diesem Text wird das erste Mal, betritt Jesus Christus das erste Mal die Bühne im Markus-Evangelium. Vorher, wir wissen schon als Leser etwas über ihn, weil im Vers 1 heißt es, es geht um diesen Jesus Christus, aber er war noch nicht auf der Bühne. Er tritt noch nicht auf. Erst in Vers 9 lesen wir das allererste Mal von Markus über diesen Jesus Christus. Und da heißt es, in jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich viel Freude. Hier ist die erste Stelle, in der etwas aufriss. Matthäus erzählt uns die gleiche Geschichte, da reißt der Himmel nicht auf, sondern da öffnet sich der Himmel. So richtig schön vornehm, es öffnet sich. Aber hier im Markus-Evangelium wird der Himmel nicht geöffnet, sondern er wird aufgerissen, etwas wird zerrissen. Der Weg von Gott zu uns, der Weg, der Himmel und Erde getrennt hat, dieser blockierte Weg wird aufgerissen. Markus benutzt dieses Wort, um deutlich zu machen, es hat ihn was gekostet. Dieser Weg, dass Gott zu uns kommt, dieser Weg, der uns trennte zu Gott, der wird aufgerissen. Gott wird Mensch. Gott wird Mensch. Das erste Mal, als dieser Jesus Christus dort auftritt und dieser Himmel aufgerissen wurde, da kommt diese Stimme dann aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich viel Wohlgefallen. Das klingt nett, das klingt schön, aber der Schmerz, der hinter diesen Sätzen steckt, das Leid, das in diesen Worten drinsteckt, das können wir uns gar nicht ermessen. Jeder Vater, jede Mutter, die erlebt, wenn das Kind weggegeben wird, oder stell dir mal vor, du musst dein Kind ins Krankenhaus bringen, zu einer OP oder was auch immer, und das Kind muss abgegeben werden und die Türen schließen sich hinter diesem Kind und du weißt jetzt, das Kind ist mit den Ärzten allein. Und du weißt nicht, was dort passiert. Du musst es abgeben. Da sagst du auch nochmal so einen Satz nach, ich mag dich, ich liebe dich. Aber dieses Leid, dieser Schmerz ich hoffe, ich sehe dich wieder. Nun spricht hier eine Stimme aus dem Himmel über Jesus Christus genau diese Sätze. Aber nicht Sätze der Hoffnung nur, sondern Sätze in dem Wissen, was auf Jesus Christus zukommt. In dem Wissen, warum er Mensch wurde. In dem Wissen, warum er auf diese Erde kam. Der Grund, warum er kam, ist, weil der Mensch des Menschen Wolf geworden ist. Der Mensch ist derjenige geworden, der sich selbst zunichte bringt, der sich kaputt macht, der sich zerstört. Und da reicht ein Blick in die Nachrichten. Da reicht ein Blick jeden Abend, wenn du die Nachrichten, Tagesschau oder heute reinschlafst. Da denkst du, da kannst du ja nicht mehr mit den Horrorbotschaften, die unsere Welt so erschüttert. Bei all unserem Wohnzimmer, wo wir dann da gemütlich sitzen. Aber vielleicht kennst du dieses Leid auch innerhalb dieses Wohnzimmers. Den Schmerz, deine Ehe ist zerrissen, die Beziehung zu deinen Kindern stimmt nicht mehr, der Bezug zu deinen Eltern, die Menschen, Muttertag ist für dich schwer auszuhalten, weil du denkst, Mama war nicht Mama für mich, sie hat mich allein gelassen. Oder was auch immer dein Leid, was auch immer dein Schmerz, was auch immer deine Zerrissenheit bedeutet, in diese Zerrissenheit dieser Welt, in diese kaputte Welt, in diese Welt, in der Menschen einander ein Leid zufügen, das man gar nicht sich vorstellen kann. Und uns geht es ja noch wunderbar gut in unserem Land. Wie viele Menschen auf dieser Welt sind zurzeit auf der Flucht, irgendwo unterwegs, haben Heimat und alles verloren, weil diese Welt sich selbst kaputt macht. Und in diese kaputte Welt kommt Gott und wird Mensch. Es war ihm nicht egal, es ist ihm nicht egal, wie es dir und mir geht. Es ist ihm nicht egal, wie es dieser Welt geht. Er liebte diese Welt und er liebt sie immer noch. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott mag dich, Gott liebt dich. Und Gott steht auf mich. Ey, eine coole Nachricht. Gott steht auf Johannes Schneider. Stellt euch das mal vor. Gott sagt, ich will nicht ohne dich. Wir haben das gerade gesungen. Den Himmel wolltest du nicht ohne mich. Der Himmel ist nicht Himmel für Gott, wenn du und ich nicht dabei bist. Wir sollen dabei sein. Wir sollen mehr bei ihm sein. Aber der Weg war zu. Und deswegen reißt Gott den Himmel auf. Er macht das Unmachbare möglich. Er wird Mensch. Gott wird Mensch. Und dieser Schmerz des Himmels, die Zerrissenheit des Himmels, Gott gibt sich selbst dahin, Gott gibt seinen Sohn dahin. Was das bedeutet, können wir uns gar nicht vorstellen. Das Wesen, das mehr eins ist, als jeder von euch hier in diesem Raum eins ist. Wir haben zwar einen Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, aber er ist mehr ein Gott und eine Person, als ich einer bin. Mehr Zerrissenheit in mir, mehr Teilung, mehr Spannung in meiner Persönlichkeit, als in dem einen dreieinigen Gott. Er ist vollkommen eins, denn er ist Liebe. Und dieser Gott gibt seinen Sohn dahin, den er liebt, an dem er viel Freude hat. Und sagt, ich tue das, weil es andere gibt, die ich auch liebe. Menschen gibt. Menschen, die sich selber zunichte machen, selber kaputt machen, krank werden. Wie oft sind wir schuldig geworden? Wie oft bin ich schuldig geworden an mir selbst, an anderen und auch an Gott? Wir haben Schuld auf uns geladen. Schuld, die Bibel nennt das Sünde. Es ist eigentlich diese selbstzerstörerische Kraft, auf die sich der Mensch eingelassen hat, indem er Gott den Rücken kehrte. Diese Kraft, die ihn kaputt macht. Diese Kraft, die diese Welt kaputt macht. Aber Gott setzt seinen Helden in Gang. Gott schickt seinen Helden und sagt, ich will diese Geschichte wenden. Ich will einen Wendepunkt einbringen. Ich werde den Himmel aufreißen. Der Weg war dicht, aber er ist aufgerissen. Wenn ich dieses Wort lese, dann denke, habe ich sofort Bilder im Kopf bei mir. Da sehe ich zum Beispiel diese Verschütteten nach einem Erdbeben, wo sich Hilfskräfte durch den Schutt durchbuddeln und Tag und Nacht arbeiten, damit zu Menschen kommen, die verschüttet sind. Oder sehe ich Menschen in Kriegsgebieten, wo alles zerbombt ist und Kinder irgendwo vereinsamt sind und dann Hilfskräfte es wagen, mitten durch dieses Chaos hindurchzugehen, mitten durch den Dreck dieser Welt hindurchzugehen, um Menschen zu erreichen, die verloren sind. Und Gott buddelt sich einen Weg durch den Himmel auf diese Erde hindurch. Gott reißt den Himmel auf. Gott zerreißt den Himmel. Gott zerreißt sich selbst, damit er zu uns kommen kann. Halleluja. Das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Nicht Glühwein und Weihnachtsmarkt. Das ist auch nett. Und Lichter sind auch schön. Aber der wahre Grund ist, Gott zerreißt den Himmel, um auf diese Welt zu kommen, damit du nicht mehr getrennt bist von ihm. Was für eine Liebe. Was für eine leidenschaftliche Liebe für dich, für mich. Das zweite Mal kommt dieses Wort vor am Ende des Markus-Evangeliums. Die ganzen Geschichten, die Markus erzählt über diesen Helden Jesus Christus, all die Wunder, all die Predigten, alles, was er erzählt, wird gerahmt von diesem ersten Wort. Er zerreißt den Himmel und kommt auf diese Welt. Und dann lesen wir eine zweite Stelle in Markus Kapitel 15. Da lesen wir Folgendes, ab Vers 33. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut auf, Eloi, Eloi, lemach sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hört ihr die Stimme am Anfang noch? Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich viel Freude, viel Wohlgefallen habe. Und jetzt ruft der Sohn, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Gott, der so vollkommen eins ist, der Liebe in seinem Wesen ist, der keine Trennung in sich selbst kennt, gibt seinen Sohn dahin, so dahin, dass am Ende der Geschichte dieser Sohn am Kreuz rufen muss, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Zerrissenheit geht mitten in die Gottheit hinein. Gott wird getrennt, unvorstellbar, theologisch schwer zu erklären. Aber es ist so, Jesus hängt am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie denn das hörten, seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er. Wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel entzwei, von oben nach unten. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn. Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn. Eine zweite Zerreißgeschichte, ein zweiter Riss wird hier uns von Markus erzählt. Er erzählt uns, dass der Vorhang im Tempel zerreißt. Als Jesus auf diese Welt kam, als Jesus auf diese Weltbühne auftrat, als Jesus den Himmel verließ, da zerriss der Himmel. Damit Gott zu dir kommt, damit Gott zu uns kommt, damit Gott in dieses Elend hineinkommen kann, damit der Himmel auf diese elende Welt wieder zurückkommen kann, zerreißt Gott den Himmel. Am Kreuz zerreißt der Vorhang. Was war denn dieser Vorhang? Was bedeutet dieser Vorhang? Jeder, der sich ein bisschen in der Bibel auskennt, kann da jetzt lange dazu Geschichten erzählen. Für diejenigen, die das noch nicht kennen, ein paar Sätze dazu. Dieser Vorhang trennte im Tempel, im jüdischen Tempel, das Allerheiligste vom Heiligtum. Und nach jüdischem Verständnis war der Tempel der Ort, der einzige Ort auf Erden, an dem sich Himmel und Erde noch berührten. Der einzige Ort, wo die Gegenwart Gottes vollkommen war, wo Himmel und Erde vollkommen verbunden waren, das war das Allerheiligste. Dort war Gott gegenwärtig. Deswegen war der Tempel für die Juden so wichtig. Warum? Weil es die Hoffnung noch gab. Gott hat diese Erde nicht aufgegeben. Gott hat dieses Elend nicht vergessen. Gott ist immer noch interessiert an uns. Es gibt diesen Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Das Tragische an dieser Geschichte ist, er war zu, der Weg war zu. Man konnte nicht zu diesem Ort hinzukommen. Es gab einen einzigen Menschen, der Hohepriester. Und er musste mit einem Riesenaufwand, durfte der einmal im Jahr da rein. Und dieser Aufwand war so groß, der hatte ein Seil um seine Hüften rum, neben all vielen anderen Sachen hatte er ein Seil rum. Warum? Dann hat er so Glöckchen dann gehabt. Diese Glöckchen, wenn die waren am Klingeln, am Bimmeln, wenn er sozusagen da rumlief. Und wenn man dieses Klingeln nicht mehr hörte, für längere Zeit nicht mehr hörte, dann war man nicht mehr sicher, lebt er noch oder lebt er nicht. Warum? Es war gefährlich, da reinzugehen. Unsere Schuld machte es gefährlich, in diese reine, vollkommene, liebevolle, heilige, freundliche, vergebungsvolle, aber trotzdem vollkommen reine Atmosphäre hineinzukommen. Das passt nicht. Unser Elend passt nicht in den Himmel. Unsere Schuld passt nicht in den Himmel. Der Himmel wäre nicht mehr Himmel. Deswegen war das so gefährlich. Und wenn der Tod umfiel, was möglich war, dann konnte man mit dem Seil den rausziehen wieder. So nach dem Motto, da muss keiner reingehen. Das war dieser Vorhang. Er war zu. Aber Gott hatte in Jesus Christus den Weg vom Himmel aufgerissen auf diese Erde. Und jetzt vollbrachte er den zweiten Schritt. Das Ende seiner Geschichte ist nicht nur, dass Gott zu uns kommt, nicht nur, dass Gott auf diese Welt kommt, nicht nur, dass Jesus Christus hierher kommt. Stellt euch das mal vor. Jesus kommt hierher. Er hätte es nicht möglich nötig gehabt, aber er tut's, weil er dich mag, weil er mich mag. Er wird Mensch. Aber es reicht ihm nicht, dass er zu uns kommt. Er will uns mit sich nehmen in seine Herrlichkeit. Halleluja. Woo! Das ist mal eine gute Nachricht. Jesus will dich mitnehmen in die Herrlichkeit. Das heißt in den Himmel. Der reißt den Himmel auf. Er sagt jetzt ein zweites Mal, jetzt way back. Der eine Weg war hin auf diese Erde, das kostete den Himmel alles, es zerriss den Himmel. Aber jetzt geht der Weg zurück und Jesus sagt, Johannes, ich will eine Ewigkeit mit dir leben. Eine Ewigkeit sollst du bei mir sein. Du sollst das schmecken, was ich habe. Du sollst all die Freundlichkeit, Liebe, Güte ewig spüren. Halleluja. Oh Jesus, danke. Ich feiere dich. Du bist mein Held. Er reißt den Himmel auf. Und jetzt reißt er den Vorhang auf und der Weg ist frei. Und dann sagt es in der Bibel, heißt es in der Bibel zum Beispiel im Hebräerbrief, dass wir mit Zuversicht hinzutreten können zu dem Thron der Gnade. Mit Zuversicht, nicht mit Angst und Zittern, nicht mit einem riesen Tamtam, sondern mit Zuversicht dürfen wir in die Gegenwart Gottes kommen. Warum? Ich weiß, meine Schuldfrage ist geklärt. Halleluja. Meine Schuldfrage ist geklärt. Ja, ich bin schuldig. Ja, ich bin schuldig. Aber die Schuldfrage ist geklärt. Jesus Christus hat alles bezahlt, damit meine Schuldfrage geklärt ist. Und jetzt darf ich zu meinem Gott kommen. Und dieser Gott sagt, Johannes, ich mag dich. Ich mag dich. Und ich will eine Ewigkeit nicht ohne dich. Ich will dich bei mir haben. Heute Morgen hast du die Chance, hast du die Gelegenheit, haben sie die Gelegenheit, die Wahl ihres Lebens, nicht den nächsten Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentin zu wählen, sondern sie haben die Wahl, eine Ewigkeit mit diesem Gott zu leben, mit diesem Helden Zeit zu verbringen, der alles riskiert hat, damit du bei ihm bist. Halleluja. Und wenn du heute Morgen dieses Angebot annehmen kannst und willst, vielleicht hast du noch viele Fragen. Vielleicht hast du viel Leid. Aber eins kann ich dir sagen, es gibt Millionen von Menschen, Generation um Generation, die diesen Jesus Christus ihr Leben anvertraut haben und sie sind nicht enttäuscht worden. Sie sind nicht enttäuscht worden. Schau dich hier um, frag an den einen oder anderen und sag, stimmt das, was der da vorne sagt? Siehst du das auch so mit diesem Jesus Christus? Und wenn er diese Entscheidung getroffen hat, wird er dir, davon bin ich überzeugt, sagen, ja, es stimmt. Weil wer Jesus Christus probiert, in der Bibel heißt es, schmecket und seht, wie freundlich Gott ist. Erst nachdem du geschmeckt hast, kannst du sagen, ob es schmeckt. Vorher geht das nicht. Du musst es ausprobieren. Wir feiern das Kreuz und die Auferstehung, weil jetzt der Weg nicht nur von Gott zu uns gelungen ist, sondern der Weg mit Gott, mit Jesus Christus zurück zum Himmel möglich ist. Halleluja. Er zerreißt beide Wege. Er macht den Weg, er buddelt sich durch zu dir, damit er mit dir sich wieder durchbuddeln kann zum Himmel. Halleluja. Damit du eine Ewigkeit bei ihm bist. Ich möchte dich einladen, an diesem Vormittag diesen Jesus Christus dein Leben anzuvertrauen. Es ist nicht schwer. Das, was dich trennt von ihm, hat er überwunden. Das, das dich fernhält vom Himmel, hat er gelöst. Alles, wo du zutust, was dein Job ist, alles, was du tun musst, ist Jesus Christus. Danke, 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 dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich sage Danke dazu und ich sage Ja zu diesem Angebot. Du darfst mich retten. Gott rettet nur diejenigen, die es immer auch zulassen, weil Gott nicht sein Heil aufzwingt. Aber dieses Heil lohnt sich, diese Rettung lohnt sich. Und ich möchte den letzten Punkt in meiner Botschaft heute Morgen bringen. Und der ist auch aus dem Markus-Evangelium. Der geht ein bisschen in die Richtung, nämlich in der euer Jahresthema ist. Gottes Kraft und mein Bestes. Gottes Kraft ist in Jesus Christus sichtbar geworden. Er macht das Unmögliche möglich. Er zerreißt den Weg vom Himmel auf Erde und von der Erde zum Himmel. Er macht den Weg. Deswegen sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber wie sieht nun mein Bestes dazu aus? Wisst ihr, das Gewaltige an dieser Jesus-Geschichte ist, dass Jesus nicht nur uns irgendwie rettet und dann sagt, jetzt pass mal auf, Johannes, jetzt habe ich dich gerettet, jetzt hast du eine ewige Dankbarkeit mir zu geben und dann einfach nur sitz da und applaudiere. Klatsch einfach mit, ja? Alles, was ich tue, ich bin auf der Bühne und du gibst ständig Applaus, weil ich bin ja der Held. Das Gigantische an Jesus, das Gewaltige an der Jesus-Geschichte ist, er nimmt dich mit auf seine Bühne. Er nimmt dich mit auf seine Bühne und er sagt, du darfst mit ihm jetzt ein Held werden. Du darfst mit ihm Teil dieser Rettungsbewegung Gottes sein. Du darfst Teil der Rettungsmannschaft sein. Du darfst Teil dieser Bewegung des Himmels sein. Was für ein Privileg, was für ein Vorrecht, Teil der Rettungsmannschaft Gottes zu sein. Und ich lese einen Text aus dem Markus-Evangelium, der das deutlich macht. Markus Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Da heißt es, einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich sehr schnell herum, dass er wieder zu Hause da war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal mehr vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündigte, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn, sie wollten mit ihm zu Jesus. Hört ihr? Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte herunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hier ist die Geschichte, in der dieser Jesus Christus wieder einem Menschen seine Schuld vergibt, wieder einem Menschen einen Neuanfang gibt, wieder einem Menschen Gnade schenkt, wieder einem Menschen einen neuen Anfang, eine Wiederherstellung schenkt. Wieder ist er jemand da und jeder, der diese Geschichte weiterliest, wird feststellen, Jesus Christus vergibt nicht nur die Schuld, sondern er heilt ihn. So würden wir sagen. Weil es klingt ja so nach dem Motto, die Sünden zu vergeben ist das eine, aber die Heilung ist das Größere. Aber Jesus dreht den Spieß um. Das größere Wunder ist, dass die Schuld vergeben ist. Dass die Schuld vergeben ist. Er vergibt ihm seine Schuld. Aber wie kommt es zu diesem Wunder? Es brauchte vier Freunde, die diesen Gelähmten zu Jesus brachten. Und sie trugen diesen Gelähmten zu Jesus. In dieser Geschichte möchte ich nur eine einzige Frage dir stellen und anhand dieser Geschichte eine Antwort von dir herausfordern. Welche Rolle ist deine Rolle in der Jesus-Geschichte? Ja, er rettet uns. Ja, er rettet mich. Ja, er vergibt mir meine Schuld. Aber welche Rolle nimmst du ein? In dieser Geschichte gibt es neben Jesus zwei Personengruppen. Die einen sind begeistert bei Jesus, sind angespannt, was wird Jesus heute wieder predigen. Und es war ein genialer Preacher. Also bei Jesus dabei zu sein, da wäre ich auch ständig, da hätte ich jede meine Predigt ausgelassen, um bei ihm zu sein. Warum? Weil er ein genialer Prediger war. Das kann ich total verstehen. Die saßen und standen da bei Jesus und haben zugehört. Was hat er heute noch wieder Fantastisches zu erzählen? Aber es gab jemand, der zu Jesus musste, unbedingt. Aber die Tragödie dieser Geschichte ist, sie konnten nicht zu Jesus kommen, weil andere Menschen ihnen im Weg standen. Es gibt zwei Rollen, die ein Christ einnehmen kann. Entweder stehst du einem anderen Menschen im Weg, dass er nicht zu Jesus kommen kann, oder du hilfst einem Menschen, zu Jesus zu kommen. Nur diese zwei Rollen gibt es. Und es gibt leider viele Menschen, die bewundernd Jesus anbetend, Jesus verherrlichend, aber sie stehen anderen Menschen im Weg. Sie hindern, dass Menschen zu Jesus kommen, wie in dieser Geschichte. Das Haus war voll, die Action war da, die Predigt war super, der Lobpreis war genial, alles stimmte. Aber sie standen diesem Gelähmten im Weg, so konnten sie nicht zu Jesus kommen. Oh mein Gott, bitte hilf, dass ich nie jemandem im Wege stehe, der zu dir kommen muss. Sagst du, das tue ich nicht? Doch tun wir leider sehr oft. Durch komische Diskussionen, die Gemeinde Jesu manchmal führt. Streitigkeiten. Meine Güte, was gibt's für Diskussionen? Ihr habt einen Teppich. Ich komme viel in Gemeinden rum. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon Diskussionen über Teppiche gehört habt. Ihr glaubt es nicht. Was darf man auf dem Teppich und was darf man nicht auf dem Teppich? Wie schnell wird er dreckig oder nicht dreckig? Wenn mich eine Gemeinde fragt, was wollt ihr für einen Gemeindesaal, was rätst du uns, sage ich immer, bitte ohne Teppich. Bitte ohne Teppich. Nicht, weil ich Teppich nicht mag, weil ich weiß, wie blöd dieses Ding manchmal die Gemeinde Jesu hindert, Menschen zu Jesus zu bringen. Entweder wir stehen im Weg oder wir sind wie diese vier Freunde. Oh, lasst uns alle diese vier Freunde sein. Jesus, ich möchte einer von denen sein. Was machen die Jungs? Die kommen da an und sehen, der Weg ist zu. No way. Alles voll. Alles voll. Aber sie sagen, der Junge muss zu Jesus. Und geht nicht, gibt's nicht. Wir finden einen Weg. Dann gehen die auf das Dach und machen genau das Gleiche, was Jesus im Himmel gemacht hat. Sie reißen etwas auf. So wie Jesus den Weg zu uns aufgerissen hat, so wie Jesus den Weg zum Himmel aufgerissen hat, reißen diese Jungs das Dach auf. Und ich wünsche dir, lieber Christ, lieber Mensch, liebe Frau, lieber junger Mann, lieber Senior, egal welche Lebensphase du gerade hast, ich wünsche dir, wenn du Jesus Christus kennst, dass du ein Dachabdecker bist. Dass du ein Dachabdecker bist, damit Menschen zu Jesus kommen können. Und das ist nicht immer nett. Ich stelle mir vor, in Langenfeld, während dem Gottesdienst passiert das, dass jemand hier oben das Dach abdeckt. Ich rede nicht vom Teppich, der verschmutzt wird. Versteht ihr? Ich rede nicht vom Teppich. Ich rede vom ganzen Dach. Da wird ein Loch ins Dach reingehauen, damit jemand zu Jesus kommen kann. Wie kreativ ist das? Wie herausfordernd ist das? Da denke ich, Jesus, ich bin manchmal viel zu brav. Ich bin manchmal viel zu brav. Menschen müssen zu dir kommen und ich will ihnen nicht im Weg stehen. Da sagst du, ich stehe nicht im Weg. Kennt ihr die Staus auf unseren Autobahnen? Die passieren manchmal auf der Gegenspur. Da ist ein Unfall auf der einen Spur in Richtung Norden, aber der Stau entsteht auf der Spur Richtung Süden. Warum? Richtig, Gaffer. Und so ist es auch. Die gibt es auch im Reich Gottes. Die verursachen auch einen Stau. Die fahren auf der Autobahn und alles, was sie zu tun haben, ist, oh, Action, da passiert wieder was. Wo geht wieder die Post ab? Welche Gemeinde ist jetzt wieder Trendsetting? Wo könnte ich jetzt mal wieder ein bisschen mehr chillen oder ein bisschen mehr Action haben? Wo ist der nächste Halbprediger? Wo könnte ich jetzt noch einen besseren Prediger finden? Wo könnte ich jetzt wieder hinwandern? Und verursachen einen geistlichen Stau. Entweder du stehst im Weg oder du bereitest den Weg. Entweder du bist ein Bystander, sagen dir die Engländer, ein Beiständer, jemand, der einfach daneben steht, vielleicht nichts Böses tut, aber du stehst im Weg der Rettungsbewegung Gottes oder du bist Teil der Rettungsbewegung. Die Entscheidung liegt bei dir. Die Entscheidung liegt bei mir. Ich weiß, es ist jetzt kein freundlicher Punkt, kein netter Punkt. Es ist nicht so ein bisschen streicheln. Das habe ich vorher mit der Jesusbotschaft gebracht. Und diese Jesusbotschaft gibt so viel Kraft, so viel Energie, so viel Liebe, so viel Freude, so viel Leidenschaft, dass es sich lohnt, nicht im Weg zu stehen, sondern Teil der Rettungsbewegung zu sein. Und wisst ihr, die Geschichte endet mit folgendem Satz. Als Jesus ihren Glauben sah, wessen Glauben sah er denn da? Den Glauben des Gelähmten? Nein. Er sah den Glauben der vier Freunde. Und weil er den Glauben der vier Freunde sah, da sagte er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Für wen willst du glauben? Für wen hast du Glauben? Für wen hast du Glauben in deiner Nachbarschaft, in deiner Schule, in deiner Familie? Für wen bist du bereit, ein Dach abzudecken? Für wen bist du bereit, unübliche, unkonventionelle, unangenehme, freche, manchmal unanständige Wege zu gehen, einfach deswegen, damit sie zu Jesus kommen können? Für wen hast du Glauben? Ich möchte in deinem Herzen diesen Glauben hineinpflanzen. Warum? Es lohnt sich zu glauben, weil Jesus den Weg freigebuddelt hat. Er ist auf Erden gekommen und er hat den Weg freigemacht zum Himmel zurück. Du musst nicht mehr die große Leistung bringen. Das hat er schon gemacht. Er ist der Retter. Alles, was wir tun müssen, ist, Menschen zu Jesus zu bringen. Den Rest macht er. Ich habe 4 Kinder, 2 Jungs, 2 Mädels. Immer abwechselnd. Unser dritter ist sozusagen dann ein Junge, der heißt Lukas. Lukas ist jetzt richtiger Teenie. Er geht auf Ekklesia-Freizeiten, das finde ich super, dass er das macht, weil jedes Mal, wenn der zurückkommt auf einer Freizeit, dann merke ich, bam, da ist er wieder im Glauben nochmals gewachsen. Ich merke, welche Wunder da passieren. Ich möchte euch ermutigen, schickt eure Kinder auf Freizeiten. Zahlt dafür, spart an eurem Urlaub und schickt die Kinder auf die Freizeiten. Das lohnt sich. Mein geistliches Leben ist gewachsen dadurch. Und auf einer der letzten Freizeiten, ich weiß nicht mehr, welche es war, kommt er zurück und sagt, ich will eine Kleingruppe anfangen mit meinen Freunden, damit sie zu Jesus kommen. Ich gehe nicht in den Hauskreis, ich will eine Kleingruppe selber anfangen. Und er sprach mit unserem Jugendbeauftragten, mit dem Sammy. Und der Sammy sagte ihm, du willst eine Kleingruppe anfangen, dann musst du 2 Sachen haben. Drei Sachen. Du brauchst FIFA, du brauchst Pizza und du brauchst Jesus. Die 3 Sachen brauchst du, damit deine Freunde zu Jesus kommen. Und er kommt von der Freizeit zurück und geht erstmal und sagt, Papa, Weihnachten wünsche ich mir eine PlayStation, PS4. Und zwar mit Controllern. Ich brauche nicht 1 oder 2, ich brauche 4. Warum? Weil ich meine Freunde einladen will. Und dazu brauche ich 4 Controller. Ich sage, das ist aber teuer. Sagt er, all mein Taschengeld, alles gebe ich dafür hin und mein Weihnachtsgeschenk, alles in diesem eine Paket. Ich will PlayStation mit 4 Controllern, weil ich meine Freunde einladen will. Ich sage, okay, gut, ist deine Sache, wünschst du dir, super. Er nimmt sein Geld, gibt es mir, wir haben dann so eine Joint Venture gemacht, er sein Taschengeld, ich das Weihnachtsgeschenk und das zusammen gab dieses Produkt, PS4 und eben die 4 Controller. Und dann geht er jobben, Zeitungen austragen. Warum? Er braucht Geld. Er braucht Geld für Pizza. Er sagt, ich werde jede Woche denen eine Pizza machen und so weiter, damit sie zu Jesus kommen. Und so hat er seine Kleingruppe angefangen zu Hause. Seine Klassenkameraden, seine Freunde eingeladen und so weiter. Auf der letzten Freizeit gehen 2 von den Jungs mit und ratet mal, wen sie kennenlernen auf der Freizeit. Halleluja, sie haben Jesus kennengelernt. Weil ein kleiner Junge anfing, Dächer abzudecken. Der war nicht besonders fromm, der war ein ganz normaler Teenager, der hat FIFA mit denen gezockt, hat Pizza gegessen und hat immer einen Input von 3 Minuten gegeben. Nur 3 Minuten. Der hat ein Video entdeckt von einem meiner Studenten, Stay on Fire. Das ist ein Student von mir, der gibt immer so auf YouTube immer so kurze 3 Minuten Inputs. Und diese 3 Minuten, die zeigt er ihnen immer und sagt, das ist unsere Andacht. Und so kommt Jesus in ihr Leben. Halleluja! Weil ein Jesus-Jünger verstanden hat, entweder stehe ich im Weg oder ich bereite den Weg. Und ich will dich einladen, heute Morgen mit mir eine Entscheidung zu treffen, Glauben zu investieren, nicht im Weg zu stehen, sondern ein Wegbereiter zu sein. Vielleicht brauchst du keine PlayStation 4, aber deine Grillparty. Nicht nur mit deiner Familie, sondern mit deinen Freunden, die Jesus noch nicht kennen. Vielleicht kannst du Menschen einladen, die sonst kein Zuhause mehr haben. Flüchtlinge, was auch immer. Ich weiß nicht, wer der Gelähmte auf der Bahre ist, den du zu Jesus tragen willst. Aber lass dich nicht abhalten von denen, die im Weg stehen, sondern geh aufs Dach, deck das Dach ab und bring ihn zu Jesus. Und Jesus wird die Botschaft sein, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Warum? Weil du geglaubt hast. Lass uns beten. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Ich danke dir, dass du den Himmel verlassen hast, dass du den Himmel aufgerissen hast, dass du den Weg frei gemacht hast und auf diese Welt gekommen bist. Mensch geworden bist, in unser Elend, in unseren Staub, in unserer Verlassenheit, in unser Egoismus, in unseren Selbstsucht, in all das, was uns so kaputt macht, bist du hineingekommen, damit wir dort nicht alleine mehr sind. Aber danke, dass du nicht mit uns nur hier bist, sondern du hast den Weg frei gemacht zurück zu Gott. Du hast die Schuldfrage geklärt. Du hast ausgerufen, es ist vollbracht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Danke, dass meine Schuld vergeben ist. Danke, dass so viel Schuld in diesem Raum vergeben ist. So viele haben es erlebt, dass es heißt, schuldenfrei zu sein bei dir. Und ich bete jetzt für all die Menschen in diesem Raum, die dich noch nicht kennen, die vielleicht vieles von dir gehört haben, aber die dich noch nicht kennen. Herr, ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist heute an diesem Morgen Gnade schenkst, dass sie dich kennenlernen. Und ich möchte dich, bei Gott sind wir immer beim Du, möchte ich dich fragen, willst du Ja sagen zu diesem Angebot Gottes, zu dieser Liebe Gottes? Wenn du heute Morgen dieses Ja geben willst, dann ist es nicht schwierig. Und es ist auch keine peinliche Aktion, es ist nichts Komisches. Wisst ihr, das ist wie ein Date. Also ich bin glücklich verheiratet 20 Jahre, aber irgendwann war der erste Date fällig. Da musste ich mal loslegen. Und es war auch nicht peinlich, das war ein hochspannender Moment, dieses Mädel Johanna kennenzulernen. Und genauso ist es mit Jesus. Es ist ein Date jetzt mit Jesus. Wenn du Jesus kennenlernen möchtest, darfst du kurz an dem Ort, wo du bist, deine Hand mal kurz heben. Ist hier jemand in diesem Raum, der sagt, ich möchte diesen Jesus Christus kennenlernen? Der darf mal kurz seine Hand heben. Ist hier jemand da? Ist jemand da, der das machen möchte? Wenn du den Mut dazu nicht hattest, darfst du gerne nachher zu mir kommen. Ich möchte dir kurz sagen, was du tun kannst, wenn du diesen Jesus kennenlernen möchtest. Du sagst ihm einfach ganz ehrlich in deinen Worten folgendes Gebet. Jesus Christus, danke, dass du meine Schuld am Kreuz getragen hast. Bitte vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben, sei mein Retter. Ich möchte dir nachfolgen. Danke, dass du mich lieb hast. Amen. Mehr musst du nicht sagen. Es muss auch nicht in meinen Worten sein, in deinen Worten. Und du wirst sehen, dass Wunder geschieht. Der Vorhang zerreißt. Ein nächstes Mal für dich, damit du zu Gott kommen kannst. Halleluja. Und ich möchte eine zweite Frage anschließen für diejenigen, die hier sind, die sagen, ich kenne diesen Jesus. Aber so oft bin ich im Weg gestanden und ich möchte nicht im Weg stehen. Oder so oft fehlte mir der Glaube, um Menschen zu dir zu bringen. Aber ich möchte
wie diese vier Freunde sein. Ich möchte nicht im Weg stehen, sondern ich möchte ein Wegbereiter sein. Und wenn du mit mir dieses Bekenntnis heute neu festmachen willst, dann darfst du dich auf deinen Platz, wo du bist, einfach mal auf die Füße stellen. Einfach dort, wo du bist, dich mal aufstellen. Und wir wollen das als Bekenntnis vor Gott sagen. Jesus, ich stehe hier und ich will ein Wegbereiter sein für die Menschen hier in Langenfeld und Umgebung. Für meine Arbeitskollegen, für meine Freunde, für meine Klassenkameraden, für meine Familie will ich ein Wegbereiter sein. Jesus, du siehst dieses Bekenntnis. Jeder, der hier jetzt steht, Herr, wir sind Menschen, die dich erlebt haben, die deine Kinder sind, die dankbar sind, dass du uns gerettet hast. Aber wir wollen, dass andere Menschen dich auch kennenlernen, Herr. Und wir bekennen heute an diesem Tag, wir wollen nicht im Weg stehen, sondern wir wollen Wegbereiter sein. Und notfalls decken wir Dächer ab, damit Menschen zu dir kommen. Schenk uns Kreativität, schenk uns Mut, schenk uns Entschlossenheit, schenk uns Ausdauer, damit Menschen zu dir kommen, im Namen Jesus. Und wir nennen jetzt innerlich einfach die Namen der Menschen, die uns jetzt gerade einfallen, und nennen die Gott und sagen, Jesus, hilf mir, diesen Menschen zu dir zu bringen. Jesus, danke für jeden Namen, der jetzt genannt wurde. Herr, wir wollen unser Bestes tun, wir wollen unser Bestes geben, damit diese Menschen zu dir kommen. Wir wollen feiern mit ihnen, wenn du sie gerettet hast, Herr. Wir wollen feiern in der Gemeinde, wir wollen ein Fest haben. Herr, dieses Jahr 2017 soll nicht zu Ende gehen, ohne dass viele, viele Menschen, Herr, zu dir kommen, Herr. Und wir wollen dazu beitragen, im Namen Jesu. Halleluja. Amen.